Ja, ich möchte heute Nachmittag mit euch in etwas hineingehen, eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, kurz vor seiner Kreuzigung, kurz vor seinem Tod, die ich selbst sehr tief finde und sehr schön finde und ein paar Dinge daraus mit euch teilen. Was ich lese, steht in Johannes 13. Ich lese es erstmal im Zusammenhang vor und wir gehen dann ein Stück weit hinein. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber später verstehen. Petrus spricht zu ihm: Du sollst mir nimmermehr die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. So, es ist eigentlich einer von den Wegen, von den biblischen Wegen zur Glückseligkeit. Ich denke, jeder von uns möchte die haben. Und so werde ich ein bisschen weiter hineingehen. Ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen die Gegebenheiten kennen von damals, wie das gewesen ist und wie sie gelebt haben und wie sie das gehandhabt haben. Das heißt, sie haben nicht am Tisch gesessen, so wie wir das heute zu tun pflegen, sondern sie haben zu Tisch gelegen. Ja? Und dann war es so, einer hat gelegen und die Füße ausgestreckt, so längs am Tisch. Und der Nächste hat mit seinem Kopf neben dem seinen Füßen gelegen. Ja. Und dann wieder so weiter und so weiter um den Tisch herum. Und bei den Zwölfen und Jesus dabei waren es also 13 Leute, muss ein relativ großer Tisch gewesen sein. Oder sie haben alle so ein bisschen nach hinten gelegen mit den Beinen. Und das Unterwegssein war auch noch anders, ja. Es gab keine Fortbewegungsmittel, außer vielleicht mal ein Esel oder ein Pferd oder ein Kamel. Und keine Fahrzeuge in dem Sinne, vielleicht mal eine Kutsche oder irgendwas, weiß ich nicht. Aber sie sind den ganzen Tag dann zu Fuß unterwegs gewesen und sie hatten auch anderes Schuhwerk, als wir es heute haben. Es gab noch keinen Deichmann damals und so haben sie nur so Sandalen angehabt. Ich kenne das gut, ich komme aus dem Ursprung aus der Hippie-Bewegung und da hieß das Jesuslatschen, hießen die Dinge auch, ja, die wir damals hatten in der Zeit und das kommt ja irgendwo her, aus die Bezeichnung kommt irgendwo daher. Also einfach so Ledersohlen unter den Füßen, manche vielleicht nur vorne zum Zusammenklemmen und manche andere mit Riemen drum. Und auch dann, wenn wir da noch tiefer hineingehen oder uns das angucken, wie das gehandhabt wurde, war es so, wenn du als Gast irgendwo hinkamst, in ein Haus, wenn es ein einfacher Haushalt war, kriegtest du eine Schüssel Wasser und ein Tuch und du hast dir die Füße gewaschen. Und da das eben so war, wie ich es eben erklärt habe, dass sie so aneinander lagen an der Tafel, war das auch bitter notwendig, ja. Kann man sich vorstellen. Wenn du beim Essen da liegst und hast den Geruch von den Füßen von deinem Nachbarn in der Nase, ist es wahrscheinlich nicht so schön, da zu essen. Und in den etwas gehobeneren Haushalten war es so, dass die Bediensteten das machen mussten. Und da gab es eine klare Hierarchie. Es war ja die Zeit, wo Israel unter dem Gesetz war und das jüdische Volk unter dem Gesetz war. Und so wie alles irgendwie durchgesetzt war, will ich mal sagen, gab es auch da eine Hierarchie unter den Bediensteten. Damals hießen die Sklaven. Und es war so, dass der unterste Sklave die Füße waschen musste von den Leuten, von den Gästen, die kamen. Der nächsthöhere Sklave, der hat ihnen die Schuhe ausgezogen, also hat die Riemen der Sandalen gelöst. Das ist das Ding, warum Johannes an einer Stelle sagt, ich bin nicht würdig, dem, der nach mir kommt, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. So erfand sich selbst nicht für würdig, den Dienst des zweituntersten Sklaven zu tun, sondern er hätte dann den Dienst des Unteren getan. Und Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren, er hatte sich schon selbst erniedrigt, war in seine Schöpfung gekommen als Mensch, Menschengestalt angenommen. Und hier schon im Vorfeld, bevor er gekreuzigt wird, erniedrigt er sich zum niedrigsten Sklaven, nimmt die Schüssel und das Tuch und geht rum und wäscht denen die Füße, seinen Jüngern. Was noch sehr interessant ist, was ich überhaupt auch das erste Mal jetzt gepeilt habe, als ich mich vorbereitet habe, ist, dass Judas dabei war. Ja. Judas Iskariot, der ihn ein paar Stunden später verraten sollte und überliefern sollte, er war da noch dabei. Und Jesus hat ihm die Füße gewaschen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das heißt, er hat dieses Gebot, was er hinterher gegeben hat, liebet eure Feinde. Er hat es gelebt einfach, ja. Ganz praktisch umgesetzt da und gelebt. Okay, so viel vielleicht zu den Gegebenheiten. Man kann es dann ein bisschen besser verstehen. Ich will ein bisschen weiter reingehen, immer Schritt für Schritt. Und es gibt zwei sehr wichtige Punkte heute Nachmittag. Ich werde es aber sagen, wenn wir da hinkommen. Ich finde dieses Gespräch sehr interessant zwischen Jesus und dem Simon Petrus. Jesus war also unterwegs da und wusch die Füße. Ich muss ein bisschen Platz haben hier. Könnt ihr gleich wieder anders machen. Und dann, ich nehme jetzt mal die Rolle von dem Petrus ein hier. Versuche das so, müsst ihr euch das vorstellen, hier war die Tafel, ja. Dann lagen die da und der Nächste lag dann da und die lagen halt überall rum, waren aber nicht weder bekifft noch besoffen, sondern wollten einfach nur da ihre Mahlzeit zu sich nehmen, ja. Und Jesus hatte schon welchen die Füße gewaschen, kam zu Simon Petrus. Er sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Er war sein Herr und sein Meister, sein Rabbi. Petrus, du verstehst das nicht, was ich jetzt hier mache. Aber du wirst es nachher verstehen. Du sollst mir auf keinen Fall die Füße waschen. Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Herr Jesus, dann wasch alles, das Haupt, die Hände, alles. Anstrengend. Mit dem Petrus, meine ich. Petrus, der gebadet ist, hat nicht nötig, sich wieder zu waschen, außer die Füße. Denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Aus diesem Gespräch heraus will ich zwei Dinge nehmen und in unsere Zeit, was hat uns diese Geschichte zu sagen? Es ging ja nicht darum, nur um diese 12 Jünger und Jesus, sondern es geht ja auch um alle Nachfolger, um uns also auch. Und das, was jetzt kommt, ist eins von diesen beiden wichtigsten Punkte. Für mich, so wie ich es empfunden habe im Vorfeld, der wichtigste überhaupt. Wer das ein bisschen frei versuchen rüberzubringen möchte, am Anfang zwei Stellen dazu setzen, so wie ich es empfunden habe. Beide aus den Korintherbriefen, einer aus dem ersten, einer aus dem zweiten. Lese aus 1. Korinther 1, den Vers 30. Aus ihm aber, das ist auf Gott bezogen, also aus Gott, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. So nochmal langsam. Aus ihm, aus Gott kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit oder geheiligt sein und Erlösung. So, das heißt, wir sind in Jesus. So sagt es die Schrift hier. Nicht wir haben Gott erwählt, sondern er hat uns erwählt, heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 15. Und er hat uns gesetzt, dass wir hingehen und viel Frucht bringen. Und es ist die gleiche Aussage hier, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Der uns geworden ist, also Vergangenheitsform. Das heißt, dass er nicht das irgendwann wird, irgendwann in Zukunft, wenn wir heilig genug sind, sondern er ist es uns geworden und wir sind es und wir haben es. Er ist uns geworden, Weisheit, Gerechtigkeit, geheiligt sein und Erlösung. Ich will noch einen Vers dazu setzen, um das noch mehr zu verdeutlichen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Jesus, der keine Sünde kannte, er hatte nie gesündigt in seinem Leben, er kannte keine Sünde. Den hat der Vater für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So, das ist dieser Tausch am Kreuz, der sich vollzogen hat. Er ist für uns zur Sünde geworden und hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. So, die Frage ist jetzt, was heißt das für uns jetzt und hier? Das will ich einfach so mit meinen eigenen Worten vielleicht nochmal dir zusagen oder dir sagen. Das heißt, du bist rein. Du bist rein. Du bist reingewaschen im Blut des Lammes. Du bist reingewaschen im Blut des Lammes. In der Waschung der Wiedergeburt, Titus 3, wie deiner hat es vorhin vorgelesen, gereinigt in der Waschung der Wiedergeburt. Gereinigt im Wasserbad des Wortes wirst du gerade jetzt in diesem Moment und fast jede Woche, wenn du da bist. Gereinigt vom schlechten Gewissen in der Taufe, im Wasser der Taufe. So, du bist rein und du bist heilig. Nicht, weil du so ein heiliges Leben führst und weil du so gute Dinge tust, sondern weil er es vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Du bist rein und du bist heilig. Und er hat dich bekleidet mit den Kleidern des Heils. Er hat dir den Mantel der Gerechtigkeit angezogen. Und du brauchst nicht mehr und du sollst nicht mehr und du darfst auch nicht mehr mit einem schlechten Gewissen darum laufen. Und du brauchst nicht mehr und du sollst auch nicht mehr und du darfst auch nicht mehr unter Verdammnis darum laufen. Und du sollst auch nicht und du brauchst auch nicht und du darfst auch nicht ständig mit Zweifeln in deinem Herzen darum laufen. Du brauchst nicht die Margarite deines Herzens zu nehmen und die Blütenblätter auszureißen. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Sondern er sagt dir, ich liebe dich, 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 ich liebe dich. Er ist so anders, als wir es uns oft vorstellen oder als wir es uns denken. Das ist der erste wichtige Punkt heute. Und wenn du den ergreifst, wenn du nur eine Ahnung davon heute mit nach Hause nimmst, dann hast du gewonnen. Halleluja. Das ist der Punkt, worum es eigentlich geht. Unsere Identität in Christus. Das verändert alles. Das verändert alles. Du kommst nicht mehr zu Gott als ein Bettler und bittest um irgendetwas. Zu einem fernen Gott, den du nicht kennst. Sondern du kommst als einen Sohn des Herrn oder als eine Tochter des Herrn zu deinem himmlischen Vater im Geist der Sohnschaft, im Geist der Kindschaft. Um ihm zu begegnen, um dein Erbe zu erkennen und auch zu nehmen, zu empfangen, in Anspruch zu nehmen. Aber, uns geht es genau wie den Jüngern damals. Wir haben genauso nötig wie sie, dass der Jesus uns die Füße wischt. Wir müssen uns von ihm die Füße waschen lassen. So wie die da, wenn die unterwegs waren, es gab ja auch noch keine Straßen und nichts, sind da durch den Dreck gelaufen mit Jesuslatschen und es hat gestaubt. Du kannst dir vorstellen, wie ihre Füße aussahen. Aber die Füße sind ja ein Bild für den Wandel, für unseren Wandel. Wir wandeln mit dem Herrn. Wir wollen es nicht, meistens, und trotzdem sündigen wir. Und wir bekommen schmutzige Füße. Wir haben es nötig, hinzugehen und uns von Jesus die Füße waschen zu lassen. Und er macht es. Er macht es jedes Mal. Immer wieder und immer wieder. Ja? Er wird es nicht leid, deine Füße zu waschen. Das ist unser Jesus. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. So in diesem ersten Schritt, den ich eben gesagt habe, hat er uns die Kleider des Heils gegeben und den Mantel der Gerechtigkeit. Aber durch unseren Wandel, wenn du dir jetzt vorstellst, vielleicht ist es ein ganz langer Mantel, der auch bis auf die Erde geht und Dreck und Schlamm, gab keine Teerstraßen oder irgendetwas. Haben die sich nicht nur die Füße dreckig gemacht, sondern auch wahrscheinlich den Saum vom Mantel der Gerechtigkeit. Wir bei unserem Wandel. Und wenn du jetzt weiter hineingehen würdest in die Offenbarung, würdest du sehen, dass die, die hinterher vor dem Thron Gottes stehen und vor dem Lamm, sind die, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut Jesu. Die ihre Kleider gewaschen haben im Blut Jesu. Ist ein Stück von der Heiligung, ist ein Stück von dem, was in Johannes 15 heißt, in ihm bleiben, immer wieder die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, Vergebung zu suchen und sich die Füße waschen zu lassen und das Kleid gleich mit. Halleluja. Und ich bin begierig darauf, eines Tages da mit den anderen zu stehen. Und bin begierig darauf, reine Kleider zu haben, weiße Kleider. Was für ein Bild, habe ich auch nochmal gedacht, so in den Vorbereitungen, was für ein Bild, ja. Paulus sagt, dass wir dem Herrn Jesus anverlobt sind. So, wir sind verlobt mit ihm. Was machen Verlobte? Da sitzen sie. Ich hoffe, ist es schon soweit bei euch? Nein, immer noch nicht. Okay. War jetzt nicht irgendwie bösartig oder negativ gemeint. Okay, aber Verlobte, was machen sie, ja? Sie sind begierig darauf oder sie warten auf den Termin der Hochzeit. Ja, wir singen es oder wir proklamieren es jede Woche gleich wieder, wenn wir das Abendmahl nehmen. Herr Jesus, komm bald. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Mache ich jedes Mal mit ganzem Herzen. Bin nicht so ein Freund von dieser starren Liturgie, aber das mache ich jedes Mal von ganzem Herzen, weil ich begierig bin, meinen Anverlobten zu heiraten. Ja, wie geht man aber als Braut? Wir sind die Braut Jesu. Weiß nicht, ob ihr auch schon mal so euch da reingedacht habt. Wie geht man als Braut zu einer Hochzeit? Gereinigt, sicherlich gebadet, gereinigt, geschmückt, gut wohlriechend und in Weiß natürlich, ja. In Weiß, um die Reinheit darzustellen. Heute ist es leider oftmals nicht mehr so. Aber normalerweise ist es so, dass du als Jungfrau in die Hochzeit hineingehst und demonstrierst mit deinem weißen Kleid deine Reinheit. Weiß steht für Reinheit, aber Weiß steht auch für Gerechtigkeit. So beides zusammen. Und bei der Braut Jesu kommt beides zusammen. Bei der Braut Jesu kommt beides zusammen. So, er will nicht irgendwie eine Braut, sondern es ist so wie bei Adam und Eva. Sie muss ihm entsprechen. Adam sagte, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das wird sogar wortwörtlich erwähnt in Bezug auf die Gemeinde, auf Christus im Neuen Testament. Ist eigentlich jetzt nicht mein Thema, ist noch so von der Seite da reingerutscht. Aber der Herr, der Vater, bereitet seinem Sohn eine Braut, die ihm genau gleich ist, die ihm genau entspricht, die ihm ein Gegenüber ist, eine Ergänzung ist und solange wir hier auf der Erde sind, auch eine Hilfe. Er gebraucht uns, mich gerade jetzt, um euch das Wort zu erklären oder zu verkündigen, die Deiner und das Team in der Anbetung, den Alexander in der Leitung und jeden auf seine Art und Weise, wo und wie auch immer. So, also wir sind einmal rein gewaschen, aber wir haben es trotzdem nötig, immer wieder vom Herrn unsere Füße waschen zu lassen. Halleluja. Halleluja. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen haben, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, logisch, noch ein Gesandter, also ein Apostel, größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. So, wir sind also nicht nur schuldig, uns die Füße waschen zu lassen von dem Herrn Jesus, sondern wir sind auch schuldig, einander die Füße zu waschen. So, das heißt nun nicht, dass du jedem, der dir begegnet, wirklich auch buchstäblich die Füße waschen musst, Gott sei Dank, aber das heißt, dass du bereit sein musst, in dieser Haltung zu sein, ja. Den anderen höher zu achten als dich selbst. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Vergebt einander so, wie Christus euch vergeben hat. Schenkt einander Gnade, so wie Christus euch Gnade geschenkt hat. Das ist es, worum es geht. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Aber wie oft ist es nicht so? Da gibt es in beide Richtungen eigentlich Beispiele, will ich jetzt nur so anreißen, ihr kennt das alles wahrscheinlich. Was passiert mit dem Schalksknecht, dem die riesige Schuld vergeben war und der nicht bereit war, die kleine Schuld zu vergeben, die ihm einer seiner Kommilitonen oder seiner Mitpatienten in der Gemeinde oder so angetan hat? Er kam ins Gefängnis. Und die andere Seite ist die, dass der Herr sagt in seinem Wort, dass sogar wenn wir unser Opfer darbringen wollen, heißt für uns im neuen Bund Lobpreis und Anbetung, wir realisieren, da ist irgendwo einer, der hat was gegen uns. Dass wir erstmal unser Opfer hinlegen sollen und zu dem hingehen sollen und sehen, dass wir uns mit ihm versöhnen. Und dann erst unser Opfer darbringen. So, das heißt, diese Dinge sind da und sind real und sind ernst. Das heißt, wenn wir nicht bereit sind, Gnade zu geben, schneiden wir uns selbst von der Gnade ab. Hast du es schon mal erlebt, dass auf einmal alte Dinge, von denen du gedacht hast, Mann, schon lange eigentlich vorbei, vergessen, vergeben, vergessen, einfach in der Versenkung verschwunden, heißt ja, dass er unsere Schuld nimmt, an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt. Gibt ja so Theorien, dass das Bermuda-Dreieck ist und deswegen wegen der vielen Schuld und die Sünde, die da unten ist, die Schiffe da unten gezogen werden. Aber das überlasse ich euch, darüber zu nachzudenken. Aber es ist schon nicht ohne, ja. Wir kennen aus unserer Erfahrung, wir leben fast 40 Jahre jetzt mit dem Herrn, haben es immer mal wieder erlebt, dass Menschen, die in Unversöhnlichkeit leben oder in Unvergebenheit, einfach sich selbst abschneiden von der Gnade oder eine Tür öffnen für den Feind, für Krankheit, für irgendetwas. Also es ist nicht irgendwie Spielerei. Wir spielen nicht Gemeinde, wir sind Gemeinde. Hoffe ich, denke ich, erwarte ich, glaube ich. Halleluja. Halleluja. Das ist der zweite Punkt, der wichtige. So, der erste Punkt war, dass du rein bist, dass du heilig bist, dass du geliebt bist und angenommen bist, in den Stand eines Sohnes, einer Tochter des allmächtigen Schöpfers der Himmel und der Erden, des Herrn aller Herren, des König aller Könige, der auf dem Thron sitzt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der gleiche ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und durch deinen Status, den du hast vor ihm, kannst du jederzeit mit Freimütigkeit zu seinem Thron der Gnade hinzutreten, damit du Gnade und Barmherzigkeit empfängst zur rechtzeitigen Hilfe. Sagst du vielleicht, ja, woher weiß ich denn, dass ich ein Kind Gottes bin, eine Tochter Gottes oder ein Sohn Gottes? Römer 8 heißt es, dass der Geist Gottes unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn der Heilige Geist es deinem Geist bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Und ich rufe dir heute Morgen zu und ich sage dir, wenn du es nicht weißt, wenn du es nicht weißt, dann kümmere dich, lass alles andere stehen und liegen, kümmere dich darum, dass du in diese Gewissheit hineinkommst. Geh zu deinem geistlichen Leiter von deiner Kleingruppe, geh zu einem von den Pastoren hier in der Gemeinde, zu einem Ältesten, geh nachher zum Gebetsteam oder komm auf uns zu oder irgendetwas. Es gibt eine Gewissheit im Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Und du musst es sein. Johannes 3 heißt es in dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, du musst von neuem geboren sein. Du musst von neuem geboren sein. Wir haben es vorhin gesagt, Titus 3, wir haben es gesagt, Waschung der Wiedergeburt. In der Waschung der Wiedergeburt wirst du gereinigt von deinem alten Leben, von deiner Sünde, die du begangen hast, aber auch von deiner Sündhaftigkeit. Du stirbst mit Jesus und wirst begraben in der Taufe und stehst auf zu neuem Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. So einfach ist es. Oder so klar ist es. Haben wir viel jetzt mit reingepackt. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei war. Ich bin selber etwas verwundert, dass ich schon so weit bin, wie ich bin. Und dann sagt er am Ende, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch ein Apostel größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. So, es nützt uns nichts, das ganze Wort nützt uns nichts, wenn wir es nur wissen. Die Bibel sagt, Erkenntnis bläht auf und Liebe baut auf.